Das nächste Land, das nächste Abenteuer, die nächste Erinnerung, der nächste Instagram-Post. Ständig begegnen wir der Frage, wo es für uns denn als nächstes hingeht, was die nächste große Reise sein wird. Ob von außen oder von innen. Habt ihr dies gesehen? Wart ihr auch an jenem Ort? Ist häufig der kommunikative Anknüpfungspunkt von Fremden, die schon einmal im selben Land waren.
Wir mussten mal darüber nachdenken. Ist Reisen nicht irgendwie zum Konsumgut geworden? Suchen wir Menschen im Reisen einfach nur einen weiteren Dopaminkick und katapultieren uns damit in eine nie enden wollende Spirale auf der Suche nach dem Glücklichsein? Denn wenn Reisen, wie man so sagt, glücklich macht, wieso suchen wir dann immer das nächste Abenteuer? Wir versuchen uns dieser Frage heute auch etwas wissenschaftlich zu nähern. Viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Talk. Und heute wird mal wieder richtig gehirnt.
Ja, wir gehen heute mal wieder ein bisschen tiefer in die Materie rein. Uns umtreiben nämlich so ein paar Gedanken, die sich auch irgendwie so ein bisschen auf Basis der letzten beiden Podcast-Folgen ergeben hat. Also die knüpft eigentlich ziemlich gut an, aber wie du schon sagst, geht diesmal vielleicht ein bisschen tiefer unter die Oberfläche. Also in der vorletzten Folge haben wir ja über unsere Reisepläne gesprochen, also quasi genau die Frage, wo es für uns als nächstes hingeht. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, auch welche Fragen uns Menschen auf unseren Vorträgen und so immer mal stellen. Und da ist ja auch eine der häufigsten Fragen eben so, wo geht's als nächstes hin? Und deswegen ist uns mal irgendwie so durch den Kopf gegangen, ist Reisen eigentlich Konsum? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber es ist sehr, sehr spannend, wie ich finde.
Ja, also vor allen Dingen auch, was du jetzt gar nicht aufgegriffen hast, die Finanzthematik bei dem ganzen Thema. Wir denken bei Konsum immer an ja, verschwenderischen Verbrauch materieller Güter. Ich setze mein Geld ein, um mir irgendwas zu gönnen, irgendwas zu kaufen. Da kam uns der Gedanke, wir wollen uns ja irgendwie distanzieren scheinbar von dieser Welt und erzählen scheinbar immer, wie anders wir das so machen. Aber ist es nicht letztendlich auch Konsum? Und was ist eigentlich Konsum? Und wie ist das Ganze zu bewerten?
Ja, ich finde, wenn man sich so die Gleichung gerade so wirklich visuell vorstellt, Reisen gleich Konsum, ob da jetzt ein Fragezeichen hinter ist oder nicht, ich finde, was das Gefühl, was in mir das auslöst, ist, dass man irgendwie so dieses Reisen romantisiert. Oder umgekehrt, wenn Reisen Konsum ist, verliert das irgendwie so die Tiefe, den Charme. So auf den ersten Blick, sage ich jetzt einfach mal, bevor wir jetzt hier irgendwelche Definitionen geklärt haben, Studien durchleuchten, bla bla bla. Aber so, wenn wir uns einreden, in Anführungszeichen, die Welt zu entdecken und das Konsum ist, ist das irgendwie, finde ich, so ein bisschen konträr im Kopf erstmal. Deswegen sollten wir vielleicht wirklich erstmal die Definition klären, was man eigentlich unter Konsum versteht. Weil wie du eben schon gesagt hast, im ersten Moment denke ich, dass das automatisch mit einem Kauf und entsprechend mit Geld verknüpft ist.
Ja, beziehungsweise vor allen Dingen mit einem Produkt, weil du
mit
brauchst.
Mit was Materiellem.
Mit einem Produkt, weil du brauchst immer etwas, das du konsumierst. Ne? Und deswegen mit diesem Produkt, und da ist man auch schnell bei einem Preis und da ist man auch schnell bei Bezahlung, ist das Ganze auf jeden Fall eng verknüpft. Und heutzutage ist es einerseits allgegenwärtig und selbstverständlich, aber wie du schon gesagt hast, es erfolgt irgendwie zumindest in unserer Bubble, in unseren Kreisen, in unserem Verständnis eher eine Abwertung durch das Wort Konsum.
Weil man sich ja eben auch, also ich meine jetzt gerade so dieses Weltreisethema, hat ja ganz viel damit zu tun, sich von Materiellem, von Konsumgütern zu trennen und sich frei zu machen und darin eben Freiheit zu finden und das durch Immaterielles quasi zu ersetzen, was du durchs Reisen erfährst. Aber das mit dem Geld, ist auch gar nicht mal so falsch, dass das mit Konsum zu tun hat. Also ich habe mal eine Definition rausgesucht, zwar von der Bundeszentrale für politische Bildung, also BPB, kennt man ja, die definiert Konsum so, ich lese es einfach mal vor, mit Konsum bezeichnet man alles, was die Menschen an alltäglichen Dingen, jetzt wichtig, verbrauchen, wie zum Beispiel Lebensmittel. Dazu gehören auch Kleidung oder eine CD, die man nicht verzehrt, aber nutzt. Auch ein Kinobesuch gehört zu diesen Konsumgütern. Wenn Menschen konsumieren, geben sie Geld aus. Zitat Ende. Jetzt werfe ich noch eine weitere Information in den Raum, bevor wir das diskutieren. Konsumere ist lateinisch und heißt verbrauchen. Das bedeutet, dieser Begriff Verbrauch scheint ja eigentlich die Basis zu sein, also die Essenz des Ganzen. Und jetzt lass uns mal überlegen, wie lässt sich das aufs Reisen übertragen oder lässt sich das deiner Meinung nach aufs Reisen übertragen?
Ja, also erstmal noch an sich zum Verständnis. Wir haben also einen Verbrauch von Ressourcen. Das heißt, es ist auf jeden Fall für mich schon mal in Kontrast zu etwas Nachhaltigem irgendwo. Also natürlich wird mit Ressourcen auch was Nachhaltiges geschaffen, aber in dem Fall ist es ganz konkret so, dass ich etwas verbrauche und irgendetwas ist dann nicht mehr da.
Mhm. Ja, jetzt habe ich ein Gegenbeispiel. Ist jetzt nicht unbedingt das Thema Reisen, höchstens indirekt. Und zwar, man spricht davon, Social Media zu konsumieren.
Genau.
Oder digitaler Konsum.
Die Verwendung von Konsum entspricht oft, finde ich, nachdem ich diese Definition erfahren habe und es eben von etwas Verbrauchen kommt. Also wenn ich jetzt TV nehme oder Social Media oder also was verbrauche ich dann? Also natürlich braucht das Ganze irgendwo Ressourcen, braucht das Ganze irgendwo Strom, aber es ist nicht dieses direkte Materielle, wie es wahrscheinlich früher mal war, dass ich einen Apfel gekauft habe und den esse.
Ja, das ist dieses klassische Beispiel mit Lebensmitteln.
Und deswegen, das Ganze hat da so eine neue Stufe erreicht und diese Stufe haben wir ganz ähnlich auch beim Reisen.
Nee, aber du hast recht. Erstmal ist beim Reisen das Wort konsumieren ja naheliegender als jetzt zum Beispiel bei Konsum von Social Media. Weil klar, wir achten da drauf, viele andere Menschen achten auch drauf, manche vielleicht weniger, dass wir möglichst ressourcenschonend reisen. Aber letztendlich lässt es sich nicht vermeiden, dass wir fliegen, damit verbrauchen wir Ressourcen. Wir verbrauchen auch Ressourcen, weil wir vor Ort uns ja fortbewegen müssen oder vor Ort was essen müssen. Also es ist ja im Prinzip nur ein Leben woanders, beziehungsweise wir machen da ja auch Sachen. Also das ist ja erstmal naheliegender wie dieser Social-Media-Aspekt. Vielleicht ist es aber auch heute, weil dieses Digitale halt jetzt eben so dazugekommen ist und in der Definition noch nicht so ganzheitlich beleuchtet, nicht dieses Verbrauchen, sondern eher das in sich aufnehmen, was konsumieren bedeutet.
Ja, in sich aufnehmen wäre dann eben auch was Nachhaltiges, Gespeichertes, inwieweit man das in sich aufnehmen kann.
Aber irgendwann verlässt es deinen Körper. Beim Klassiker Lebensmittel verlässt es auch irgendwann deinen Körper.
Richtig. Ne? Und da sind wir dann eben gleich bei den Erfahrungen, bei den Erinnerungen, die vielleicht viel, viel haltbarer sind, vielleicht aber auch flüchtiger. Letztendlich wollte ich aber noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen. Und zwar, wenn wir jetzt Konsum aber irgendwie die ganze Zeit so negativ betrachten, vielleicht räumen wir damit generell auch noch heute auf, aber wenn du es jetzt wirklich so runterbrichst, also du kannst ja gar nicht leben, ohne zu konsumieren. Darauf müssen wir es mal gerade runterbrechen.
Ja.
Ne? Also selbst die grundlegendste, also gerade die grundlegendste Nahrungsaufnahme, die du brauchst zum Leben, ist Konsum. Die Frage ist jetzt, hier steht eben dieser Geldgedanke. Wir verknüpfen, glaube ich, Konsum so negativ aufgrund der Verbindung im Prinzip zum Kapitalismus.
Ja.
Wenn, wenn Konsum ein freierer Konsum wäre, ohne dieses Geld ausgeben, sondern eher auf Tauschbasis mit mehr Gemeinschaft, dann wäre das Ganze auch überhaupt nicht so negativ verknüpft.
Das geht aber ja nur bei Materiellem, dieses Tauschen in dem Sinne.
Wenn wir jetzt nee, finde ich überhaupt nicht. Aber da kommen wir gleich bei Beispielen im Reisekontext raus.
Weil beim Reisen ist es ja so, und jetzt kommen wir vielleicht da auch schon auf so ein Unterscheidungsmerkmal. Also klar, ganz ohne Geld, ne? Also Geld ist auch mit dem Reisen verknüpft. Sieht man ja auch daran, dass wir sind super privilegiert hier in der First World. Wir haben das Privileg, reisen zu können. Es ist so selbstverständlich, ja, wie nie zuvor, jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass wir gerade Kriege in der Welt haben und in der Vergangenheit auch Corona, das ein bisschen
ins Wanken. Dementsprechend würde ich sagen, in den letzten 8-9 Jahren dreht sich das ehrlich gesagt ziemlich um.
Also ein bisschen,
Reisen
ja.
war vor 10 Jahren freier und zugänglicher, als es heute ist. Finde ich auch gut zu erkennen in Visa-Vorschriften, die wieder sehr viel strenger werden, wo auch jeder Staat die Anforderungen wieder hochschraubt, einfach gesagt mal 100 Euro abgreift plus minus für 30 Tage höchstens,
du meinst, dass,
um
dass
noch
dadurch,
irgendwie was mitzunehmen.
Dadurch ist auch wieder mehr Geld in dem Spiel und das, dieses Konsumding wird nochmal unterstützt.
Absolut.
Naja,
Visa
also,
wurden absolut in den letzten Jahren als weitere Geldquelle der Länder entdeckt, muss man so sagen, finde ich.
Ja, also ganz ohne Geld ist ja Reisen kaum möglich. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Klar gibt es immer wieder Beispiele von Trampern oder so, die es mit, weiß ich nicht, 5 Euro gestartet sind und um die Welt gereist sind. Gibt es alles diese Geschichten. Aber für die Masse, sage ich mal, ist die Masse gibt Geld fürs Reisen aus. So.
Wir hatten das Ganze ja auch schon mehrfach als Thema und waren zuletzt ja auch ein bisschen an dem Punkt angekommen, dass dieser übertriebene Drang, Low Budget zu reisen, ja auch absolut nichts Nachhaltiges für die Menschen vor Ort erreicht. Und wir mittlerweile auch versuchen, an den richtigen Stellen, den richtigen Leuten dann auch gerne Geld dazulassen. Ne, und nicht zwanghaft versuchen, möglichst wenig Geld auszugeben auf unseren Reisen.
Kommt drauf an, wie, weil du kannst natürlich auch deutlich mehr Geld ausgeben, wenn du jetzt über einen Reiseveranstalter irgendwas machst, wo mehrere Parteien involviert sind, die jeder, also im Tourismus, in der Tourismusbranche, die ja durch und durch kommerzialisiert ist, jeder seinen Teil irgendwie abgreifen will. Da kann es ja auch Low Budget sein, wenn du eben genau das machst, nämlich eine Tour bei einem Local zu buchen. Zum Beispiel. Dann hast du 2 Fliegen mit einer Klappe. Aber wir wollen jetzt, glaube ich, gar nicht so dolle auf die verschiedenen Reisearten hinaus und, weiß ich nicht, jetzt so diese krassen Beispiele All-Inclusive-Resort gegen Backpacking gegeneinander aufwiegen. Sondern
ja, aber auch im Kleinen hole ich mir jetzt einen Guide und kaufe das Erlebnis vor Ort oder mache ich es selber auf eigene Faust? Ne? Ist das dann kein Konsum, weil ich das nicht gebucht habe, weil ich niemanden dafür bezahlt habe, weil ich selber losziehe. Ja, ist ein bisschen, finde ich, genau diese romantische Vorstellung. Ich gebe jetzt kein Geld aus, ich habe jetzt keine Dienstleistung gebucht, ich gehe jetzt selber los.
Mhm. Ja. Ja, aber trotzdem konsumierst du ja in dem Moment, wenn man auch diesen Begriff Erlebnis unter Konsum packt. So, und lass uns noch mal ganz kurz so auf die Entwicklung des Reisens gucken, weil wir kriegen ja auch häufig auf unseren Veranstaltungen oder als Nachricht oder wie auch immer in unserem Umfeld von älteren Semestern gesagt, ach, das, was ihr macht, das ist ja kein echtes Abenteuer, das kann man ja gar nicht mehr heutzutage richtig, in Anführungszeichen, erleben. Ich war in den 80ern schon in Afrika, das war was ganz anderes. Ne, also diese Entwicklung ist ja, früher war die Nachfrage des Reisens sehr gering, würde ich mal sagen. Es war für sehr wenige Menschen zugänglich. Mit der Zeit ist es irgendwie massentauglich geworden. Und entsprechend alles, was massentauglich wird, wird irgendwie kommerzialisiert. Und da sind wir ja auf jeden Fall mittlerweile an einem Punkt. Also Absolut. Tourismusbranche möchte ja Erlebnisse verkaufen. Also denk nur an Get Your Guide. Das ist ja so ein ganzes Ding. Oder eigentlich müssen wir uns da auch komplett an die eigene Nase packen, weil wir wollen ja auch Erlebnisse verkaufen. Spätestens jetzt, wo wir eine eigene Gruppenreise anbieten, sind wir ja genau in dieser Position, dass wir Reisen zum Konsumgut machen. Oder wir möchten, dass Leute unseren Film gucken, unser Buch kaufen. Das hat indirekt auch was mit Reisen und mit Konsum zu tun, ne?
Definitiv können wir uns nicht von frei machen. Das ist auf jeden Fall so. Zu dieser Reisethematik. Also ich kann das absolut nachvollziehen, was du da gerade gebracht hast. Aber ich kann auch absolut nachvollziehen, wenn die alten Abenteurer uns berichten, wie sie denn in den 70er Jahren schon durch Nepal gewandert sind oder in Afrika unterwegs waren. Und also manchmal erwische ich mich auch bei dem Gedanken. Heutzutage, wie du sagtest, die Zugänglichkeit ist da, machen das 100.000 andere auch und man muss sich schon sehr anstrengen, dass man da irgendwie wieder mit was besonders Außergewöhnlichem heraussticht. Aber früher war es einfach noch purer, war es noch ein ganz anderes Erlebnis, war es eben nicht so durchorganisiert, kommerzialisiert. Und ja, manchmal erwische ich mich in dem Gedanken, ach, wie wäre das, wenn man so eine Abenteuerexpedition mal vor 50 Jahren gestartet hätte?
Ja, aber ich finde, das kommt wieder ein bisschen zurück. Also klar kann man die Zeit nicht zurückdrehen, aber so das Bedürfnis des Menschen oder das Reisebedürfnis des Menschen hat sich ja geändert. Also ich sag mal so vor 5, 6 Jahren noch oder sagen wir vor Corona, auch so mit dem Hype von Instagram, war es ja voll so, dass man so viele Länder wie möglich irgendwie abhaken wollte. Das war ja fast so ein, so ein Highlight-Konsum. Ne, also Orte wurden wie Produkte behandelt, man hat das auch irgendwie gesehen. Die Sehenswürdigkeiten muss man gesehen haben, gibt's immer noch so ein bisschen. Aber sieh es an unserer Entwicklung, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Unsere erste, in Anführungszeichen, lange Reise durch Lateinamerika, da wollten wir möglichst viel in kurzer Zeit sehen. 7 Länder in 7 Wochen.
Das war crazy.
Das würden wir heute nie mehr machen. Aber so war halt auch irgendwie so ein bisschen das allgemeine Verständnis, sag ich mal. Klar gab es auch damals schon ein paar Ausnahmen, die langsamer gereist sind. Für uns war es zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht anders möglich durch unsere beruflichen Konstellationen und so. Aber gut, so wenn man jetzt die Entwicklung betrachtet, damals war es so dieses Highlight-Hunting. Und heute, dadurch, dass es so übersättigt ist, und Instagram ist ja die Plattform dafür, die irgendwie, diese ganze Masse so mit einer Masse überflutet hat. Und jetzt will man ja irgendwie wieder so ein bisschen flüchten aus dieser schnelllebigen Welt, sage ich mal, und sucht sich deshalb bewusst so einmalige Erlebnisse raus. Also, wie du schon sagtest, man hat ja jetzt irgendwie den Anspruch, dass es immer besonderer werden muss.
Ja, also ich gehe mit bei dem Teil, aber inwieweit ist unsere eigene Entwicklung, wo du jetzt sagst, von Highlight-Hunting, von vielen Ländern abhaken, vom Schnellreisen, inwieweit ist das stellvertretend für die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre? Also ich würde ehrlich gesagt sagen, das macht so ziemlich jeder Reisende durch, dass man am Anfang viel auch verarbeiten kann, auch braucht und viele Länder, und mit der Erfahrung kommt dann, dass man irgendwann runterfährt. Und also ist natürlich auch eine Typfrage, aber ich würde sagen, dass das langsamere Reisen und das, was du beschrieben hast, kommt auch automatisch, unabhängig von der Stimmung in der Gesellschaft.
Mag sein, aber vielleicht war das jetzt zufälligerweise bei uns relativ passend und analog zur gesellschaftlichen Entwicklung. Das mag sein, weil schon gewisse Trends sich auch durch gesellschaftspolitische Themen oder so abzeichnen. Also wir hatten vor ein paar Jahren zum Beispiel, wo heute fast kaum noch drüber gesprochen wird, dieses Flugbashing. Also dass man irgendwie dafür verurteilt wird, wenn man fliegt aus Umweltsicht, dann hat man sich irgendwie auf Social Media fast dafür schämen müssen, dass man ein Flugzeug betritt. Ich glaube aber generell, jeder ist übersättigt von Social Media. Also das
Definitiv dazu, sieht man aktuell auch die Flucht ins Analoge und in echte Erfahrungen.
Na, ich glaube einfach, dass dieses klassische Sightseeing, das wird entwertet dadurch, dass man es halt auf Instagram schon in millionenfacher Ausführung sieht.
Und spätestens durch KI, wo es auch gar kein Problem ist. Ich muss mich ja nicht mal mehr wie jetzt früher mit Photoshop irgendwie ausschneiden und davor setzen. Nee, ich kann ein perfektes Video erstellen, wie ich da lang spaziere. Ne, was auch nicht mehr jeder auf den ersten Blick erkennt.
Ja, also ich finde, es ist halt generell, ob das jetzt für uns spricht, ich denke, viele fühlen sich damit sehr abgeholt, dass der Wandel zum Erlebniskonsum eher da ist und das halt sehr ausgewählt, sage ich mal. Und da finde ich selber, kommen wir jetzt, glaube ich, auch gleich, wenn wir so ein bisschen, wir haben eine Studie rausgesucht, so viel schon mal vorab, das lässt sich sehr, sehr gut daran, glaube ich, erkennen, dass wir ja auch da irgendwie drin gefangen sind. Ich meine, wir haben letztes Jahr diesen Kilimanjaro Trail Run gemacht. Da ist jetzt ein Film zu entstanden. Dann müssen wir ja irgendwie beim nächsten Mal was noch Krasseres machen, weil das ist ja jetzt so der Normalzustand, sag ich mal.
Ja.
Also, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber kommen wir auch noch gleich zu. Also genau der Punkt, dass man jetzt eben langsam, finde ich, man reist nicht mehr nur für die Fotos. Das hast du ja auch schon festgestellt. Du hast dir ja teilweise in Nepal, im Himalaya, die Sinnfrage gestellt, warum soll ich hier überhaupt noch Fotos machen? Ne? Also wir reisen nicht mehr für das Foto von irgendwas und wir reisen auch nicht, um zu sagen, ja, wir waren jetzt da und da, sondern wofür reisen wir?
Ja, überleg mal, also diese Frage, reisen wir in ein Land, um zu sagen, dass wir da waren, finde ich, können wir uns nicht ganz von frei machen, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil wir waren zum Beispiel in Afrika für einen Tag in Lesotho, weil es cool ist, mal da gewesen zu sein. So, wir kennen keinen, der sonst einen Stempel von Lesotho im Reisepass hat. Also das ist genau das, dass wir den Anspruch haben, uns irgendwie abzugrenzen, was Außergewöhnliches zu machen. Aber wir haben jetzt vorher nicht gesagt, oh, Lesotho würde ich gerne mal in voller Gänze sehen.
Ja, in voller Gänze haben wir es auch nicht gesehen. Deswegen. Aber wir haben jetzt Erinnerungen. Wir können jetzt eine kleine Geschichte erzählen, was wir mit Lesotho verknüpfen und erlebt haben. Und genau darum geht es doch letztendlich.
Ja, und es ist ja wirklich so, also das Gefühl, was wir ja haben, ist, oder was viele andere mit Sicherheit auch haben. Wir reisen, nicht wenig, aber trotzdem fühlt es sich ja irgendwie dann meistens nicht genug an, wenn man sich immer die Frage stellt, wo geht's als nächstes hin? Was kommt als nächstes? Ob das jetzt von außen kommt, das ist wirklich, also mit Abstand, eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir bekommen im analogen Raum. Was ist eure nächste Reise? Was ist euer nächstes Abenteuer? Und dann, uns nervt das, ich glaube, weil wir innerlich uns eigentlich diese Frage gar nicht so richtig stellen wollen. Aber wir kommen natürlich nicht drum rum. Das heißt, irgendwie ist es immer so ein Zustand nach mehr oder nach dem Bedürfnis nach mehr.
Also mich nervt es eher, dass ich darauf jetzt gerade noch gar nichts antworten kann und im Prinzip den Leuten kein Futter liefern kann, kein neues, krasses Ding nennen kann.
Aber ist gerade nicht das eigentlich gut? Weil du dann nicht genau das Bild unterstützt, dass man immer nach mehr strebt?
Ja, aber es enttäuscht die Fragenden.
Ja, das ist klar.
Und deswegen, also genau das ist es ja eigentlich, dass wir jetzt gerade eben absolut noch nicht das nächste große Ding wissen und uns auch teilweise eben gar nicht ständig nach neuen großen Abenteuerexpeditionen, die das Ganze jetzt wieder irgendwie in den Schatten stellen, zumute ist, sondern wir gerade ja viel, viel mehr in einer Phase sind, wo wir eben mal mehr aus den ganzen zig Erlebnissen, die wir so hatten, mal mehr rausarbeiten und mal mehr machen und eben dann schon fast eher das Bedürfnis haben, mal ruhig Urlaub zu machen.
Ja, und das ist ja jetzt genau das Spannende. Also wo kommen diese Bedürfnisse her? Und da sind wir mal jetzt so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen. Und vielleicht liegt die Antwort nämlich gar nicht so einfach nur in diesem Reisen begründet, sondern, oh Wunder, in unserer Psyche, in unserem Gehirn. Vielleicht habt ihr auch schon dran gedacht, als ihr eben so dieses Streben nach mehr oder diese Spirale gehört habt, da ist natürlich ein Begriff sehr naheliegend und das ist der Stoff Dopamin. Also der ist ja auch, das ist ja fast so ein Buzzword, auch gerade im Zusammenhang mit Social Media. Und letztendlich ist das vielleicht gar nicht so oder unterscheidet sich gar nicht so stark vom Reisen, wie wir im ersten Moment denken oder uns gerne vorstellen würden. Was ist erstmal Dopamin? Also Konsum löst im Gehirn ja Folgendes aus. Wenn wir was kaufen, dann aktiviert es ja das Belohnungssystem. Also damit wird dann Dopamin ausgeschüttet. Das kennen wir zum Beispiel, wenn wir es jetzt aufs Reisen beziehen, dass die Vorfreude vor einer Reise ja meistens viel, viel größer ist als die Freude, wenn du dann vor Ort bist. Also das kann ja auch bei einem Konsumgut so sein. Du hast, weiß ich nicht, vor 3 Monaten dir ein neues Auto bestellt. Das wird gerade konfiguriert und dieser Moment des Wartens ist ja viel aufregender, viel spannender, als wenn du dann eine Woche in dem Auto gefahren bist. Oder in meinem Fall vielleicht sogar eher eine neue Kamera. Ich beschäftige mich mit dem Thema, oh, ich will eine neue Kamera, ich will irgendwie meine Fotografie-Skills jetzt noch auf ein neues Level heben. Dann freue ich mich auf diese Kamera, dann habe ich eine Reise damit fotografiert und dann ist es der Status quo.
Vorfreude ist die schönste Freude.
Genau. Und das ist ja genau psychologisch dieser hedonische Tretmühleneffekt. Müsstest du ja sogar in deinem Studium noch gelernt haben, oder? Hattet ihr das?
Definitiv. Das sagt mir auf jeden Fall was. Und da sind wir auch wieder bei dem Verbrauch, ne, bei dem Verbrauchsthema und dass etwas dann eben ganz, ganz schnell zur Normalität wird und wir uns daran gewöhnen und dann eben einen neuen, noch stärkeren Reiz brauchen. Das ist quasi wie im Training, ne, ein Trainingseffekt kann man auch transferieren. Und genau so eben das konkrete Beispiel, gehen wir mal wieder in den Reise-, in den Safari-Kontext, ne, wo wir ja auch schon oft genug die Erfahrung machen durften, wie besonders es ist, wenn man dann den ersten Elefanten, den ersten Löwen, das erste Nashorn in freier Wildbahn sieht und beobachtet und faszinierend findet und
50.000 Fotos schießt.
50.000 Fotos und Aufnahmen schießt und dann kommt das zweite und das dritte und nach ein paar Stunden oder spätestens am zweiten Tag, dann ja, ist es irgendwann auch gar nichts Besonderes mehr.
Und man fährt einfach vorbei.
Sich diese Faszination, sich diese Freude und diese Wertschätzung zu erhalten bei etwas, was dann plötzlich gehäuft auftritt und die ganze Zeit auf einen einprasselt, das ist eben genau die Schwierigkeit für uns dabei.
Ja, weil das Glücksniveau dann halt irgendwie wieder sinkt oder zumindest stagniert. Und ich glaube so, das mag das Gehirn halt gar nicht.
Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Reizüberflutung immer nur für eine gewisse Zeit. Und wenn man dann reflektiert und merkt, hey, das ist gerade echt krass viel und ich schaff's gar nicht mehr, das wertzuschätzen, ich schaff's gar nicht mehr zu genießen, ich empfinde auch gerade gar nicht so das, was ich eigentlich sollte, könnte, erwartet hätte. Also spätestens dann ist es eben an der Zeit, mal zurückzutreten, mal runterzufahren, die Reize runterzuschrauben, um wieder auf ein anderes Level zu kommen.
Aber das ist ja jetzt so quasi das Ende der hedonischen Tretmühle sozusagen, was du beschreibst.
Das ist der Ausweg, du kannst es eigentlich nicht immer weiter steigern. Du machst dich ja auch kaputt. Deswegen, du musst auch mal dann versuchen, zumindest, wie gesagt, Konsum und Verbrauch ist überall, aber es ist ja vor allen Dingen eben die Reizüberflutung. Und deswegen auch zunehmend, was du eben sagtest, gesellschaftlich wieder die Flucht in die analoge Welt und die Sehnsucht nach was echtem, haptischen, greifbaren, lieber wirklich mal mit einem Freund unterhalten, als immer nur zu schreiben. ne, und mal wieder treffen und andere Sachen zu machen, als immer weiter in diesem Kreislauf sich hochzutreiben.
Ja, da sind wir halt auf jeden Fall so an dem Punkt. Ich glaube halt auch gerade nach der Weltreise oder am Ende unserer Weltreise, also so eine Langzeitreise ist ja eigentlich der Inbegriff dieser Tretmühle. Weil du hast ja diesen Prozess, dieses Dopaminausschüttens und das Abfallen des Glücksniveaus dauerhaft. Also stell dir vor, oder so hatten wir es ja auch, du reist in das erste Land, das ist neu für dich, Eindrücke sind neu, dein Glücksgefühl steigt, es fällt wieder ab, weil der Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Dann kommt aber nach einem Monat oder je nachdem, wie schnell man halt eben reist, ein neues Land. Das Ganze fängt wieder von vorne an. Und irgendwann, ne, also das ist ja dann wahrscheinlich auch das, was sehr individuell ist, kannst du diese ganzen Reize, diese Dopamin-Achterbahn, die du durchlebst, ja irgendwie nicht mehr aushalten. Und das ist ja das wahrscheinlich, was wir unter Reisemüdigkeit verstehen. Dass wir voll sind einfach, ne, und irgendwie Flucht brauchen daraus.
Absolut.
Entsprechend ist das eigentlich Vollkonsum, wenn man sich das mal so überlegt.
Und da finde ich es immer krass. Also ich meine, wir haben das ja für uns auch schnell erkannt. Das ist das, was ich mit Erfahrung meine, weil da sind ganz, ganz viele Themen, mit denen man sich beschäftigt, wo ich auch sage, man hat immer das Gefühl, dass sowas super individuell ist. Aber das sind ja Entwicklungen, die macht jeder durch, der eine Langzeit, der eine Open-End-Weltreise antritt.
Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass andere wirklich nicht genug davon bekommen können.
Richtig.
Und das verstehe ich.
Ich finde es absolut faszinierend, wie wir, und vielleicht hängt das aber auch mit der Arbeit da dran. Das könnte ein Punkt sein. Aber wie andere es schaffen, wirklich so viel und dauerhaft über Jahre zu reisen, finde ich schon krass.
Vielleicht ist einfach da die Dopamintoleranz höher. Das kann ja sein. Weil was wir empfinden, wenn es irgendwann zu viel wird und wir zu viel in kurzer Zeit sehen, ist ja Stress. Das ist ja eigentlich ein Stresssymptom. Was auch ähnlich ist, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, Social Media konsumierst.
Ja, ich würde tendenziell sagen, ja, auch, ich wage es jetzt einfach mal, ich guck mal, wie du das siehst, auch bei dir ein bisschen mehr als bei mir. Also ich bin ja oftmals auf Reisen eher so der Ruhige, der alles auf sich einprasseln lässt und ein bisschen ja auch emotionsloser agiert. Oh, das ist manchmal ist das ein Leider, weil ich Sachen eben nicht so krass positiv, aber eben auch nicht negativ empfinde. Und da habe ich auch schon dran gearbeitet, sowohl auf Reisen als auch sonst im Leben. Aber es macht einen eben auch ein bisschen resilienter, weil man nicht so krass reagiert und einen Sachen vielleicht dann auch nicht so intensiv mitnehmen.
Ja, sehe ich eigentlich ein bisschen anders. Also vielleicht auch von der Entwicklung. Aber ich finde eigentlich, dass du zuletzt sogar begeisterungsfähiger warst und eher mich mal dazu getrieben hast, so jetzt setz dich mal hier hin und lass uns das mal jetzt genießen. Den Ausblick oder den Moment oder was auch immer. Und ich war eher so diejenige, ja okay, gesehen und jetzt weiter. Also da war, also übertrieben gesagt.
Ja, weil ich mich sehr damit beschäftigt habe und das versucht habe. Und wahrscheinlich ist das im Laufe der Jahre auch definitiv so, dass wir uns da angenähert haben. Ne? Und dass meine Entwicklung, dass wir uns da in der Entwicklung einfach getroffen haben. Und dass eine extrem bei dir schwächer wurde und ich daran gearbeitet habe, dass es mehr wurde und so weiter.
Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal, oder wir können festhalten, dass Reisen schon auch mit unserem Belohnungssystem, sprich Dopamin, zu tun hat oder gekoppelt ist. Also da gibt's auf jeden Fall Parallelen. Ist es deswegen wirklich so anders jetzt, als was wir unter klassischem Konsum verstehen? Und genau bei dieser spannenden Frage haben wir eine Studie gefunden. Die ist von Thomas Gilovich. Ich hoffe, so spricht man ihn aus. Die Studie hat in der Cornell University stattgefunden. Und dieses Team hat eben über viele Jahre untersucht, was Menschen langfristig glücklicher macht. Dinge oder Erlebnisse. Und da kommen wir jetzt erstmalig zu der Unterscheidung, also quasi so ein Baum von Konsum. Und die Äste, also da gibt es unterschiedliche Äste sozusagen. Ne? Und das eine sind die Dinge und es sind Erlebnisse, also sprich Materielles und Immaterielles kann man konsumieren. Da gilt es zu unterscheiden.
Sehr gut, damit sind wir jetzt nämlich bei langsam dem Kern des Themas. Ne? Strebe ich nach Besitz, Besitz im Sinne von materiellen Dingen, die ich anhäufe, die ich vielleicht noch teilweise sinnvoll nutze oder die wirklich nur da sind, um Besitz darzustellen auch, ne? um da zu sein, um auch anderen Leuten zu zeigen, hey, was hab ich Tolles und wie reich ich bin, hier Sachen anzuhäufen. Ist Immaterielles, wie jetzt Erlebnisse, Erfahrungen, Geschichten, ist das letztendlich ein sehr, sehr großer Unterschied, einfach weil es kein Gegenstand ist, den man so direkt sehen, anfassen, nutzen kann. Wie unterscheidet sich das Ganze? Was ist vergleichbar? Und du hast es schon runtergebrochen auf die große Frage, um die es ja letztendlich geht. Was macht uns denn langfristig glücklicher?
Ja, ich denke, das Ergebnis, das überrascht keinen, das können wir schon vorwegnehmen. Was eigentlich viel spannender ist, ist der Weg dahin. Also das Ergebnis ist, oh Wunder, Menschen macht es natürlich glücklicher, wenn man Erlebnisse konsumiert. Und unter Erlebnis fällt ja definitiv Reisen. Also das macht langfristig glücklicher als Besitz, als Dinge, als Materielles. So, das wird wahrscheinlich keinen verwundern. Also ich meine, selbst wenn ich es mir jetzt persönlich bei mir überlege, klar freue ich mich auf materielle Dinge, aber es ist von sehr kurzer Natur.
Ja. Du hast aber gerade schon gesagt, du freust dich auf materielle Dinge. Das ist ja wieder nur die Vorfreude.
Nee, ich kann mich schon an gewissen Sachen dann erfreuen. Zum Beispiel, ich habe letzten Samstag war ich mit meiner Mama Keramik malen. Ich freue mich riesig auf diese Tasse, wenn die fertig geplant ist.
Ja, aber warum?
Ja, stimmt, weil ich es noch nicht habe. Ne?
Nee, einerseits, weil du es noch nicht hast.
Und weil es ein Erlebnis war.
Richtig, das war ja das Erlebnis. Da hast du ja nicht einfach im Geschäft eine Tasse gekauft, die jetzt in der Woche kommt.
Ja, stimmt.
Ne? Also es ist ja ganz, ganz stark so Materielles, auch Gegenstände, auch Dinge sind für mich ja auch erst richtig wertvoll und ich kann erst richtig Glück daraus ziehen, wenn ich das mit Geschichten, mit Erlebnissen verbinde. Das ist ja die allerbeste Kombination. Wenn ich einen Gegenstand habe und mich erinnere, hey, das habe ich in dem Auto, haben wir schon vor 5 Jahren die und die Tour gemacht. Ich mit meinen Freunden, mit dir und das war ja toll.
Oder weiß ich nicht, diese Figur, die habe ich von einem Handwerker in den Bergen Nepals gekauft. Und mit dem habe ich mich über das und das unterhalten.
Und das macht es ja besonders. Das macht es ja wertig für uns. Und das bleibt ja hängen.
Weil hier, ansonsten...
Die Jacke, die hatte ich schon vor 10 Jahren an, als wir uns da kennengelernt haben. Ja. Ne, auf der Parkbank in Cusco.
Ja, weil ansonsten wollen wir uns ja wirklich irgendwie so von sämtlichen Materiellen eher losreißen, weil es uns einengt. Das ist ja genau das Gegenteil. Das sorgt ja irgendwie für negativen Stress in uns, wenn zu viel, also mich, dich weniger, definitiv. Aber wenn mich viele materielle Dinge, die unnötiger Natur sind, umgeben, engt mich das ja extrem ein. Ja. Aber gut, zurück zum Thema. Wie lässt sich das jetzt erklären, dass Erlebnisse, sprich Reisen, Menschen langfristig glücklicher machen? Also das ist natürlich multifaktoriell, wie man so schön sagt. Aber Erinnerungen werden einfach stärker gespeichert. Also genau das, was du gerade sagst mit den, weiß ich nicht, vielleicht auch materiellen Dingen, an die Erinnerungen geknüpft sind. Das hast du ja im Kopf, ne? Und so Erlebnisse sind ja dann auch oft nicht nur emotional, sondern ja auch sozial. Weil du hast ja, wie ich jetzt gesagt habe, man hat irgendwie vielleicht ein Gespräch mit irgendeinem Local geführt und das bleibt halt
im Kopf. In den allermeisten Fällen. Wir sind per se soziale Wesen und also es liegt in der Natur des Menschen. Wir sind ein soziales Wesen. Und glückliche Momente sind ganz, ganz oft mit sozialer Interaktion verbunden und nie so vollkommen autark, dass man sie nicht auch mit anderen Personen verbindet.
Ja, also ich glaube, von dieser Prozess von der hedonischen Tretmühle, den wir eben hatten, so dass beim Reisen jetzt, das davor und das während ist relativ klar. Das haben wir ja jetzt auch schon irgendwie gesagt. So Dopaminlevel steigt davor stark, weil wir diese Vorfreude verspüren, vielleicht auch Angst. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, Aufregung, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Wir sind auf jeden Fall sehr emotional aufgerührt, kenne ich gerade auch. Und dann bist du da, dann fällt das ab. Ein Gewöhnungseffekt tritt ein. So, was jetzt aber sehr, sehr spannend ist im Vergleich zum klassischen Konsum, was diese Studie von Gilovich rausgefunden hat, ist, dass die Freude an Erlebnissen mit der Zeit oft zunimmt, während die Freude an materiellen abnimmt. Also, ja, das finde ich sehr, sehr spannend und ich kann wirklich sehr gut mit relaten, wenn ich mir da mal Gedanken drüber mache. Also, das bedeutet ja, dass Erinnerungen mit der Zeit schöner werden. An Reise jetzt zum Beispiel.
Ach so, ja, ich hatte es jetzt im ersten Moment, habe ich mich gefragt, was das jetzt bedeutet. Ich war noch auf einer anderen Ebene und hätte es deswegen nicht ganz nachvollziehen können. Also es geht nicht um die Freude an neuen Erlebnissen, sondern genaues Verständnis, die Freude an einem Erlebnis.
Mhm. Die nimmt zu.
Nimmt im Laufe der Zeit, also der Rückblick auf die Vergangenheit. Ja. Da sind wir jetzt.
Genau.
Und da kann ich absolut relaten, dass es ist ja ganz, ganz oft so, dass man Dinge in den Erinnerungen verklärt und eine Erinnerung auch dann gar nicht mehr die Realität abbildet. Ne, weil es ist eine Erinnerung an eine Erinnerung an eine Erinnerung und das wird immer weiter subjektiv in deinem Kopf verklärt und das eben meistens sehr viel schöner und besser und toller, als es in Wirklichkeit war.
Nicht als es in Wirklichkeit war, sondern wie du es in dem Moment empfunden hast. Wenn du dir das Ganze jetzt wie so ein Graph vorstellst, auch jetzt so, weiß ich nicht, ich nehme jetzt einfach mal Dopamin als Wert. Ne, der steigt,
ja, dann tritt er ein. Ja, es war schon immer keine objektive Realität. Es war schon immer deine Wahrnehmung, klar.
Lass uns da mal vielleicht ein paar Beispiele einfach nennen. Also die Reise, die für mich und auch für dich jetzt gerade so am längsten zurückliegt, ist die Reise, auf der wir uns kennengelernt haben in Peru 2014. Für mich war das, ich war damals 19, erste große Reise, ich war mega aufgeregt und ich hatte während diesem Monat, den ich da in Peru verbracht habe, einfach wirklich gesundheitliche Probleme. Ich war fast dauerhaft krank. Das hat mich wirklich stark belastet in der Zeit. Jetzt im Rückblick ist diese Erinnerung an die Krankheit aber gar nicht unbedingt das sehr Präsente, sondern vielmehr du. Ja, und halt alles, was da neu war. Und meine Gastfamilie
ständig,
und die Kinder
immer
und die
präsent.
Kinder von dem Freiwilligenprojekt. Und das, was währenddessen präsent ist, was dich umgibt, ist ja dann vielleicht in der Rückbetrachtung nicht mehr das Relevante, sondern das Relevante ist das Positive. Und das ist ja eigentlich schön, dass der Mensch so programmiert ist und dass selbst das bei mir funktioniert, wo ich ja immer ein bisschen kämpfen muss, nicht Negativität überhand über meine Psyche zu gewinnen.
Ja, und insbesondere, weil es ja in der Gegenwart auf jeden Fall und auch bei allermeisten in der Zukunft ist, also in der Gegenwart und in der Zukunft ist das Negative halt viel, viel präsenter. Man hat auch natürliche psychologische Gründe, weswegen wir uns immer auf das Negative fokussieren, weil da ist die Gefahr und da müssen wir reagieren. Ne? Aber da ist es doch schön, dass wir, wenn wir dann mal zurückblicken, im wahrsten Sinne des Wortes, da oft eine deutliche, ja, ich sag mal, Positivierung, falls es das Wort gibt, erfolgt. Dementsprechend Erinnerungen und Erfahrungen und Geschichten halt so unfassbar viel wert sind. Und da komme ich eben letztendlich auch damit wieder zurück zu dem Punkt, dass wir jetzt eben von unserem Verständnis, von unserer Art zu reisen, nicht mehr die Highlights suchen, die Länder abhaken, das und das Foto machen wollen, beziehungsweise ja, das und das Foto machen wollen, aber ich will jetzt nicht das Wahrzeichen, den Turm, ich will jetzt nicht vor der und der Sache stehen, sondern ich möchte damit eine Geschichte erzählen. Ich möchte eine besondere Situation wo dann das und das gerade passierte, wo ich was drumherum erzählen kann. Und diese Erlebnisse, diese Geschichten, und das ist nicht nur bei uns, da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und auch wieder eine Entwicklung des Marktes, des Kapitalismus rund um Reisen, rund um Tourismus, die da jetzt mehr reingeht, ne? Besondere Geschichten und Dinge zu erleben.
Aber ich finde, das geht halt auch selten auf Knopfdruck.
Absolut, das ist genau das Schwierige, weil finde ich so, also eine durchgeplante Reise von oben bis unten, wo du einfach die und die und die Programmpunkte hast, ob das dann so außergewöhnliche Erlebnisse sind, I doubt it.
Ja, aber nochmal kurz, es ist mir jetzt gerade, während du deinen Punkt zu Ende gebracht hast, gekommen. Diese Peru-Reise, die uns ja geprägt und letztendlich auch zusammengebracht hat, die liegt jetzt 12 Jahre zurück. Da kann ich mich an Details erinnern, wahrscheinlich nicht mehr an alle, aber daran kann ich mich erinnern. So, und das ist der Beleg, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich 2014 gekauft habe.
Ja, das vor allen Dingen, aber ich finde es auch erschreckend und das zeigt mir auch in vielerlei Hinsicht, dass es teilweise sehr, sehr viel war. Es gibt durchaus einzelne Reisen in den letzten 4, 5 Jahren, wo ich mich jetzt nicht, also wo ich mich wirklich anstrengen muss, mich zu erinnern. Mhm. Und wirklich irgendwie Gefühle und also wirklich was hervorzurufen. Und das ist genau dieses Ding, ne? Das ist halt, ja, wenn es zum Alltag wird, ist es halt nichts Besonderes mehr und wir fühlen nicht mehr so stark und dann werden auch keine nachhaltigen Erinnerungen geschaffen, beziehungsweise wir müssen wieder dafür arbeiten, irgendwie was Besonderes zu schaffen. Und da haben wir ja dann auch schon gemerkt, was hilft. Also so ein bisschen weniger für uns abgeschottet zu reisen, sondern uns mehr zu öffnen und mehr Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch nicht so sehr versuchen, ständig umsonst durchzukommen und zu sparen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was zu geben, ein bisschen was dazulassen. Und letztendlich ist es aber auch immer eine Entwicklung und eine Suche, was brauche ich gerade, was erfüllt mich gerade, was verschafft mir gerade das Glück.
Ja, du hast aber auch eben gesagt, dass in der Nachbetrachtung beim Reisen oft negative Erlebnisse verklärt werden. Ich finde, das funktioniert aber auch bei positiven Beispielen. Weil zum Beispiel erinnere ich mich immer noch sehr präsent einfach an unsere Mobile Safari in Botswana zurück. Da war ja jetzt absolut nichts Negatives, da ist nichts passiert oder so, ne? Trotzdem ist das ja auch im Nachhinein jetzt, boah, war das schön und was wir da erlebt haben und wie dieses Gefühl war, jetzt in der Nachbetrachtung nochmal um ein Vielfaches höher als zu dem Zeitpunkt, als wir selber in dieser Mobile Safari uns befanden.
Definitiv, und haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber wenn wir uns jetzt dazu entschließen, hey, wir wollen das wieder erleben, ja, aber wenn wir jetzt eine Mobile Safari in Botswana machen würden, objektiv genau dieselbe, genauso toll, dann wird uns das wahrscheinlich mit all den Erlebnissen und all der Erfahrung, die wir jetzt schon gemacht haben, wird uns das ja vielleicht sogar enttäuschen unser Erlebnis von damals etwas trüben. Weil, ja, war doch eigentlich gar nicht so krass. Was haben wir denn da für eine komische Erinnerung?
Nee, das finde ich nicht.
Das ist aber schon die Gefahr. Also die hatten wir ja schon festgestellt, ob man auch dann solche tollen Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichten, ob man die lieber stehen lässt, für sich geschützt und das Glück bewahrt, bevor man jetzt versucht, das nochmal zu erleben.
Ja gut, aber wir kehren auch immer wieder nach Peru zurück.
Ja.
Also dann dürften wir, ne, nach der Erinnerung, die wir bei der ersten Peru-Reise hatten.
Nein, absolut. Deswegen, ich stelle das ja auch in Frage und frage mich, wie man dem Ganzen begegnen kann. Und das ist eben mit der richtigen Einstellung und der richtigen Reflexion, ne, dass man es schafft, ja, damals klar, das erste Mal Mobile Safari, das ist immer was Besonderes, das ist immer was Außergewöhnliches. Ne? Aber trotzdem kann ich jetzt mit der richtigen Reflexion und der richtigen Einstellung, kann ich das ja jetzt nach 5 Jahren und einigen Safaris, die ich gemacht habe, trotzdem wieder genießen und wieder wertschätzen, wenn auch nicht auf dieselbe Art wie damals.
Ja, also die Erinnerungen, die sind auf jeden Fall das, was langfristig halt stabil im Gehirn bleibt. Es sei denn, die Festplatte ist voll. Das war vielleicht genau der Effekt.
Und das ist genau das, was ich meine. Da ist dann bei einigen Zwischenetappen vielleicht der Grad erreicht, wo es uns nicht mehr möglich war, solche intensiven, bleibenden Erinnerungen zu schaffen.
Und dann macht es nicht mehr glücklich.
Und so. Dann muss man eben auch zurücktreten und ruhig machen und wieder runterfahren und das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bei uns verarbeiten, ne? Und dadurch auch, ja, ich meine, wir schaffen ja auch genau aus diesen Erinnerungen, aus diesen Geschichten dann Produkte, die wir anbieten.
Ja, und durch den Prozess, das ist ja auch immer was ich sehr positiv an unserer Arbeit sehe, du beschäftigst dich halt in der Nachbetrachtung nochmal sehr intensiv mit der Reise und bekommst dann vielleicht auch eine andere Perspektive ein bisschen, die ist nicht, also so eine Metaperspektive, die du während der Reise nicht einnehmen kannst. Also das ist ja extrem der Effekt, den ich hatte beim Schreiben meines ersten Buches, Pachamama. Da lagen, ich glaube, 6 Jahre dazwischen. Ja. Das heißt, ich konnte gewisse Dinge ja ganz anders verstehen als währenddessen. Und was ich unbedingt noch sagen will, ist, dass das Reisen ja auch sehr identitätsstiftend ist. Also für uns ist das, also egal, ob man das jetzt so ausgiebig macht wie wir oder man im Jahr vielleicht eine große Reise macht jetzt so.
Oder noch ausgiebiger, wie wir es kaum fassen können, dass andere das wirklich so nonstop jahrelang immer weiter betreiben.
Egal in welchem Maß, aber Reisen schreibt sich irgendwie so in unser Selbstbild ein. Ja, also in mehreren Facetten.
Und so schließen wir jetzt den Bogen und müssen am Ende definitiv feststellen, ja klar, Reisen fällt auch mit unter Konsum. Es gibt da viele, viele Aspekte, die sich wiederfinden. Aber ja, letztendlich ist unser ganzes Leben ohne Konsum gar nicht möglich. Konsum, so wie es definiert ist als Verbrauchen, ist grundlegend und wir können im Extrem, wir können gar nicht existieren ohne Konsum. Damit sind wir bei einem Punkt, sollten wir vielleicht mal wieder ein umfassenderes, facettenreicheres Bild von Konsum in unserem Kopf haben, dass es eben nicht nur negativ konnotiert ist, sondern auch wieder etwas positiver.
Ja, ich finde auch dieses Dopamin wird ja sehr negativ oder ist sehr negativ konnotiert.
Auch, es hat ja einen sinnvollen Effekt.
Genau, es ist ja ein natürlicher psychischer Effekt, genau. Und deswegen sollte man einfach sowohl im materiellen als auch im immateriellen Konsum bewusst einfach damit umgehen. Ja, genau. Und ich finde auch, also um jetzt nochmal so diesen Prozess darzulegen, was wirklich, also abschließend, was Konsum von Materiellem von Immateriellem unterscheidet. Beim Immateriellen, gleich Reisen, haben wir ja die erste Emotion, die davor ist, also Vorfreude. Man ist glücklich, dass eine Reise bevorsteht. Vielleicht auch Unsicherheit, Angst. Das hatte ich ganz extrem im letzten Jahr vor unserer Indienreise, wo ich alleine ohne dich mit meiner Mama nach Indien gereist bin, wo ich so viele negative Erinnerungen dran hatte. Dann hat eine Reise ja dann auch eine Bedeutung. Wenn ich jetzt das Indien-Beispiel von letztem Jahr nehme, mein Bild von Indien hat sich verändert und zwar zum Positiven. Und dann hast du immer Geschichten, die du erzählt hast. Und das ist das, was sich in der Erinnerung einprägt. Wenn ich jetzt zu meiner Mama sage, weißt du noch damals, als wir dachten, wir hätten den oder wir würden den Zug nach Goa verpassen? So, dann teilen wir das. Und da hast du wieder diese soziale Interaktion. Das hast du ja bei materiellen Dingen jetzt weniger.
Kannst du haben, aber das ist die wertige Ebene, die obendrauf kommt. Und also ein Gegenstand, eine Sache, es wird alles auf jeden Fall deutlich wertvoller in unserem Gefühl, in unserem Empfinden, wenn es mit Geschichten, mit Erinnerungen, mit Erfahrungen verknüpft ist. Und das ist eben auf Reisen der wesentliche Faktor. Das geht aber natürlich auch genauso ohne Reisen. Mhm. Ne? Also Reisen ist im Prinzip der Punkt neue Umgebung, neue Leute. Ne? Das kann im Kleinen sein, das kann im Großen sein. Aber du kannst genauso tolle Erinnerungen und Erfahrungen und Geschichten hast du ja über deine Heimat zu Hause mit deinen Freunden und kannst du auch haben, ohne diese besonderen, außergewöhnlichen, exotischen, fremden Erfahrungen des Reisens. Da yes. kommen ganz viele andere Aspekte dazu, über die wir uns eben ständig auseinandersetzen und unterhalten, was denn an Reisen so faszinierend für uns ist. Und andere können das nachempfinden und sehen das genauso und machen das genauso. Und ganz, ganz viele ja, flüchten sich aber auch mal gerne in unsere Erzählungen mit der Aussage am Ende, ja, ich höre mir das gerne an, ich finde die Geschichten toll, aber ich für mich würde das niemals machen. Und das ist auch gut so und das ist auch völlig okay so und es muss auch nicht jeder reisen.
Ja, ich glaube aber generell, was sich festhalten lässt, ist, dass in dieser Welt, in der wir uns aktuell befinden, wo alles in übermäßigem Maße vorhanden ist, wir so überflutet werden ja quasi mit allem, man sich irgendwie so einen Strohhalm sucht. So irgendwas, wo man sich in dieser Welt dran klammern kann, so eine Konstante, wo man weiß, das macht einen glücklich. Bei uns ist es beispielsweise halt so das Reisen und ich glaube halt diese Flucht ist es. Vielleicht auch dann irgendwann, wie wir es jetzt eben festgestellt haben, diese Dopaminspirale, in der wir uns befinden beim langen Reisen, dass eben die Festplatte voll ist. Ich finde, das ist auch so ein Warnzeichen, dass man handeln muss.
Yes.
Um eben gesund zu bleiben auch letztendlich.
Ja, es ist eine Frage, wie bewusst konsumiere ich. Ne, das ist halt, ja, ist mit dem Essen ganz genauso. Ne. Schlinge ich immer weiter Sachen in mich rein oder mache ich mir klar und versuche ich wieder zu genießen und runterzufahren.
Ja, dann probier das mal. Das fällt dir sehr schwer.
Das fällt in manchen Aspekten leichter und in anderen Aspekten schwerer. Und bei uns ist es auf jeden Fall ein Punkt erreicht, wo wir eher langsamer reisen, wo wir eher länger bleiben, wo wir jetzt auch gerade eher wieder den Drang haben, ja, definitiv werden wir im Herbst, Winter mal wieder ein paar Monate in Peru leben.
Wir haben uns ja eigentlich auch schon für letztes Jahr vorgenommen.
Gar nicht mal so sehr den Drang zur nächsten Abenteuerexpedition, wo wir jetzt wieder eine krasse Geschichte schreiben. Aber auch das wird wieder kommen und wahrscheinlich damit auch verbunden werden. Ne?
Es setzt ja auch mega unter Druck. Ich meine, wir haben gerade einen Film produziert über diese letzte Reise dann nach Tansania mit dieser irren Laufveranstaltung. Ich meine, was sollen wir denn jetzt noch machen? Das ist ja, das macht einen ja auch irgendwann kaputt, wenn man sich so unter Druck setzen lässt. Da muss man dann halt auch.
Ja, aber ich finde, es war ja auch schon, ohne jetzt zu spoilern, aber darum geht es auch in unserem Filmprojekt ja gewissermaßen.
Stimmt, ja.
Dass es letztendlich gar nicht die krasse Leistung, das krasse Erlebnis ist, sondern was ganz anderes ist, was zählt. Und das seht ihr natürlich auch in unserem Film Running Kilimanjaro. Und da findet ihr nicht nur alle Infos in den Shownotes, sondern auch ganz neue Termine, die wir jetzt schon fix haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir schaffen mal eine Podcast-Folge ohne Eigenwerbung. Haben wir doch nicht geschafft. Ja, wir haben neue Termine. Schaut oder checkt mal die Page von Running Kilimanjaro aus. Findet ihr natürlich in den Shownotes. Es ergeben sich auch gerade weitere Termine. Ansonsten, wie ihr wisst, gibt's Running Kilimanjaro auch für die Couch, für zu Hause. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Film runterladet. Und ich würde sagen, war gute Folge, oder?
Yes, wir sind ziemlich genau auf einer Stunde, nicht mehr, nicht weniger. Sind, denke ich mal, wieder tief getaucht, bisschen wissenschaftlicher vielleicht heute. Aber rundes Thema. Lassen wir es gut sein, oder?
Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst uns gerne mal wissen, indem ihr auf Spotify unseren Podcast abonniert oder uns auch gerne eine liebe Nachricht hinterlasst und 5 Sterne gebt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ciao.
Adios.